Liebe Freunde, der Titel für unsere Predigt heute ist Das Ziel der Unterweisung. Das Ziel der Unterweisung. Jeder Begriff hat eine bestimmte Bedeutung und eine Botschaft, die der Absender A den Empfänger B mitteilen musste. Das gilt auch für die Briefe des Neuen Testamentes. Unser heutiger Text stammt aus dem ersten Brief des Paulus an Timotheus. Dieser Brief gehört zu den sogenannten pastoralen Briefen. Das bedeutet, dass es in der Gemeinde schon Leiter und Strukturen gab, aber auch Probleme, die seelsorgliche Begleitungen brauchten. Timotheus diente in Ephesus und hatte Schwierigkeiten mit einigen Personen, zum Beispiel mit Hymenäus und Alexander, die am Ende des ersten Kapitels namentlich erwähnt werden. Doch was war eigentlich das Problem, das Paulus dazu brauchte, Timotheus solche Anweisungen zu geben? Was ist das Problem dort? In den ersten Versen sehen wir die normalen Grüße von Paulus an Timotheus, so wie er es auch in seinen anderen Briefen tut. Jeder Brief hat ja eine solche Großformel von Absender an den Empfänger. Aber hier gibt es einige Dinge, auf die wir achten sollten. Paulus betont besonders die Vater-Sohn-Beziehung in dieser Große. Diese Beziehung finden wir zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, dem Sohn. Zwischen auch Gott als Vater für alle Gläubigen und die Gläubigen. Und auch zwischen Paulus und Timotheus als seinen gesalblichen Sohn. Warum betont Paulus diese genealogische Vater-Sohn-Beziehung gleich am Anfang des Briefs? In unserem Text gibt es ein sehr wichtiges Wort, das auch mit dem Genaren als Glaubens zu tun hat. Das Wort, das ist Geschlechtesregister. Diese Gegenden beschäftigen sich sehr mit solchen Genealogien. Aber was bedeutet eigentlich? Im ersten Jahrhundert gab es eine große Vielfalt an religiösen Ideen und Themen. Oft wurden Gedanken aus verschiedenen Religionen miteinander vermischt oder aneinander angepasst. Eine der stärksten Religionen, Bewegungen dieser Zeit war die Gnosticismus. Der Gnosticismus war eine pantheistische Religion, die viele philosophische Veranstaltungen über die Welt und über die Götter hat. Diese Lehre beeinflusste sowohl etwas von Judentum und als auch von Christentum. Und einige jüdische und christliche Gruppen versuchten, den Gnosticismus mit ihrem monotheistischen Glauben zu verbinden. Eine der zentralen Ideen des Gnosticismus war der Glaube an Genealogien der Götter. Also an Abstimmungen als ein Line oder Linien zwischen verschiedenen göttlichen Wesen. Das war die Idee von Gnosticismus. Aber Paulus lehrt ganz klar gegen diesen Gedanken. Zum Beispiel schreibt er im Brief an Titus: Hüte dich vor Trösten, Streitfragen, vor geschichtlichen, Geschichtsregisten oder Genealogie, vor Zank und Streit über das Gesetz. Das ist von Paulus zu Titus. Auch in unserem heutigen Text, im ersten Brief an Timotheus, betont Paulus nur die Vaterschaft des Gottes. Er sieht die Diskussionen über Genealogien als falsche Darstellung und Missverständnis des wahren christlichen Glaubens. Das Hauptproblem war damals das falsche Lehren in den Glauben in der ersten Kirche entragen. In einer Zeit mit so vielen Religionen und Ideen war das eine große Herausforderung. Wie konnten man erkennen, was die richtige und wahre Lehre ist? Welche Maßstäbe helfen, die wahren Lehre Jesu von falschen Verstellungen zu unterscheiden? Genau diese Frage stand hinter diesem Text und diesem Brief. In einer Gesellschaft voller Vielfalt und religiöser Pluralität. Doch dieses Problem gab es nicht nur in der Zeit der ersten Kirche. Es ist auch unsere Herausforderung heute. Wie können wir unsere theologische Verständnis prüfen und filtern, damit unser Glaube im Einklang mit den Lehren Jesu bleibt? Auch in unserer Zeit ist Vielfalt der Glauben, das ist sehr groß. Immer wieder entstehen neue theologische Ideen, aber auch viele Kritiken dazu. Ich möchte zwei Beispiele nennen, die zeigen, wie unterschiedlich die theologischen Positionen sein können, in zwei verschiedenen Themen und verschiedenen Kontexten. Das erste Beispiel kommt aus unserem lokalen Kontext in Deutschland. Ich habe vor kurzem einen Artikel über den wirtschaftlichen und sozialen Druck gelesen, unter dem viele Kirchen in Deutschland stehen. Oder treffen. Einige Kirchen versuchen darauf mit gemeinsamen Lösungen zu reagieren. Eine dieser Ideen nennt man Niedergeschläge-Angebote. Und sie ist Teil eines neuen Pastorenkonzepts der Innenstadtkirche. Innenstadtkirche. Das bedeutet, die Kirchengebäude werden für verschiedene religiöse und kulturelle Aktivitäten in der Stadt geöffnet. So werden die Kirchen zu offenen Zentren für ganz unterschiedliche religiöse und soziale Veranstaltungen. Dadurch bekommt die Kirche einer Seite mehr Einnahmen und spielt anderer Seite eine starke Rolle im Kulturen und gesellschaftlichen Leben. Doch dieses Thema ist sehr umstrittend. Menschen finden diese Idee sinnvoll, andere sehen darin einen Missbrauch des Kirchengebäudes. Also, wie können wir dieses Thema prüfen? Wie können wir erkennen, ob ein solcher Weg wirklich im Einklang mit Unterweisung des Gottes steht? Ein weiteres Beispiel kommt aus internationalen Bereich. Vor kurzem hat die anglikanische Kirche zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau zu Erzbischofin von Canterbury ernannt. Das erste Mal in ihrer Geschichte. Diese Position ist in der anglikanischen Tradition sehr einflussreicher, sehr wichtiger Position. Und dieser Schritt ist daher ein historisches Ereignis. Die Befürworter dieser Entscheidung glauben, dass sie im Einklang mit der biblischen Botschaft und Auslegung steht und auch die Kulturentwicklung widerspiegelt. Doch es gibt sehr großer Widerspruch innerhalb der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft. Ein anglischer Rat der Kirchen im Glauben Süden mit Mitgliedung aus Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und anderen Regionen hatten diese Entscheidung bereits im Voraus abgelehnt. Nach der Ernennung der neuen Erzbischofen begannen einige Kirchen, zum Beispiel in Afrika, sogar ihre Beziehungen zur Kirche von Canterbury abzubrechen. Die Gegner dieser Entscheidung bringen dabei verschiedene biblische und kulturelle Argumente vor. Es ist also sehr herausfordernd, hier eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Wenn so viele unterschiedliche theologische, biblische und kulturelle Überzeugungen treffen. Darum stellen wir auch hier die Frage, wie können wir dieses Ereignis prüfen und filtern? Wie können wir erkennen, ob es wirklich im Einklang mit Unterweisung des Gottes steht? Wir haben gesehen, dass es sowohl in der Zeit der Frauenkirche als auch in unserer heutigen Welt eine große Verwirrung gibt. Diese Verwirrung kann unsere Wahrheit über Unterweisung des Gottes beeinflussen. Wir sind jedoch gerufen, den Anweisungen Jesu in unsere Leben zu folgen. Zum Beispiel Paulus hat über diese Anweisung geschrieben, zum Beispiel für verschiedene Kirchen. Auch Johannes der Apostel schreibt: Meine Lieben, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in der Welt hinausgegangen. Dieses Thema wird jedoch komplizierter, wenn jeder zweite biblische, theologische Gründe und verschiedenen Ideen anführt, um ihre eigene Position zu zu bringen. Trotz allem gibt uns Gott immer wieder Zeugnisse auf verschiedene Weise und er erleuchtet uns einen neuen Weg und ein neues Licht zu erkennen. Ja, jedes Mal, Gott bringt für uns neue Wege und neue Verständnis. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie wir Argumente prüfen und filtern können, damit sie wirklich im Einklang mit der Unterweisung des Gottes stehen. Tatsächlich bietet uns unser Text selbst eine sehr hilfreiche Methode, um Lehren und Argumente zu prüfen. Um diese Methode zu verstehen, müssen wir sie in unserem Text finden und bestimmen. Unser Text im Brief verwendet eine besondere Schreibtechnik, die nicht nur in diesem Brief vorkommt, sondern im Neuen Testament allgemein bleibt wahr. Sie wird Sandwich-Technik genannt. Diese Technik präsentiert die Botschaft in drei Ebenen. Die erste und die dritte Ebene steht parallel zueinander. Erste und dritte parallel zueinander, während die Hauptbotschaft in der Mitte liegt. Es ist wie ein Sandwich, Brot oben und unten, aber die Hauptbotschaft in der Mitte oder in der Sandwich, der Hauptinhalt in der Mitte. Diese Sandwich-Technik lässt sich besonders gut in den Versen 3 bis 6 verfolgen. Die erste und die dritte Ebene handeln von der falschen Lehre im Umfeld der frohen Kirche. Die zweite Ebene enthält die Hauptbotschaft des Textes. Die Hauptbotschaft, das ist das Ziel dieses Gebotes, ist Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Dieser Vers liefert uns eine sehr hilfreiche Methode, in jede Lehre daraufhin zu prüfen, ob sie mit Unterweisung des Gottes übereinstimmt oder nicht. Wenn wir ein reines Herz haben, erfüllt von Liebe zum Gott und zu unseren Mitmenschen, kommen wir dem Ziel von Jesu Gebot näher. Wenn wir unsere Gewissen auf dem geistlichen Weg trainieren, richten wir es nach Gottes Gewissen aus. So werden wir stärker im Prüfen der Fragen und Herausforderungen, die vor uns liegen, mit einem festen Glauben, der auf biblischen Fundament und personalischer Erfahrung mit Gott beruht, können wir alle schwierigen Entscheidungen und Fragen meistern. Paulus gibt seinen Jünger Timotheus eine sehr klare Methode. Halte dein Herz rein, dein Gewissen gut und deinen Glauben aufrichtig. Und du errichtest das Ziel von Gottes Gebot. Tatsächlich war diese Methode nicht nur für Timotheus hilfreich. Sie ist auch für uns als Glaubigen heute von großer Bedeutung. Es ist das Ziel von Gottes Gebot, unser Herz rein, unser Gewissen gut und unseren Glauben aufrichtig zu halten. Das ist auch der Titel unserer heutigen Predigt, das Ziel der Unterweisung. Mit dieser Methode können wir verschiedene Herausforderungen im Leben mit Vertrauen angehen und sicher sein, dass wir die besten christlichen Entscheidungen treffen. Wir können jetzt nicht am Ende sagen, ob es richtig ist, Kirchen vor anderen religiösen oder sozialen Aktivitäten in Deutschland zu öffnen. Aber wir können sicher sein, dass jede Entscheidung in diesem Zusammenhang nach dieser Methode getroffen werden sollte. Ebenso können wir nicht einfach eine Stellungnahme zum anglikanischen Dilemma der Ernennung einer weiblichen Erzbischofin in Canterbury abgeben. Doch wir können sicher sein, dass jede Position in dieser Frage nach der Methode von Gottes Gebot beurteilt werden sollte. Daraus folgt, wir können die Entscheidungen anderer nicht vorschnell beurteilen. Wir sind jedoch gerufen, Gottes Gebot in unsere persönlichen und gemeinschaftlichen Leben zu leben und zu verkünden. Durch ein reines Herz, ein gutes Gewissen und einen aufrichtigen Glauben. Ja, Paulus hat diese Methode benutzt und zum Timotheus gesandt. Und Leute halten diese Methode nicht, sind als blinde Menschen vor Paulus, als wir haben gelesen. Ja, das ist nicht über die Stärke der Argumente. Ja, Paulus hat diese Idee erklärt, dass das ist nicht über die starke Argumente. Es geht nicht um die Stärke des Argumenten, sondern um die Orientierung an dieser Methode und am Gebot des Gottes. Dient an den im Johannesevangelium geborenen Blinden. Nachdem Jesus ihn geheilt hatte, gerätet er in eine intensive Diskussion mit dem religiösen Leiter. Sie griffen ihn mit starken Argumenten an. Doch am Ende antwortete er: Eines weiß ich. Ich war blind und jetzt sehe ich. Liebe Schwestern und Brüder, die Welt um uns herum ist voller Vielfalt und auch Herausforderungen. Wir sind gerufen, unsere Richtungen klar zu halten und die gleiche Richtungen wie Jesus. Das können wir tun, wenn wir unser Herz, unsere Gewissen und unsere Glauben stärken. Nur durch die Stärkung dieser drei Elemente können wir auch die drei Segnungen empfangen, die Paulus in seinem Gruß an Timotheus erwähnt: Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, unserem Herr. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen kurz davor, dass Gedanken an die evangelische Reformation zu feiern, das hier in Deutschland sehr deutlich verkündet wird. Mit diesem Gedanken wollen wir uns darauf vorbereiten, weiterhin reformiert zu bleiben. Lasst uns jede Entscheidung und jede Position nach dem Gebot Jesu prüfen und auch filtern. Lasst uns unser Herz rein, unser Gewissen gut und unsere Glauben aufrichtig halten. Nur dann werden wir sicher auf dem Weg Jesu wandeln. Und wir werden gewiss die Gnade, Barmherzigkeit und den Frieden von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unseren Herrn, empfangen. Amen.